Ein tschechisches Ahoi an alle unsere Hörer. Hallo also bei Radio Prag, den Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Mein Name ist Till Janzer und ich begleite Sie durch unsere Sendung mit, wie ich hoffe, für Sie interessanten Themen. Denn wir stellen Ihnen heute einen der bedeutendsten tschechischen Grafiker vor, Bohuslav Reinek, dessen Geburtstag sich in diesem Jahr zum 120. Mal gejährt hat. Und im Sprachkurs sind wir wie zuletzt auch schon sportlich angehaucht. Diesmal lassen wir die Zungen und Lippen im Rhythmus der Sokoln turnen. Doch beginnen wollen wir mit den Griechen. Es geht aber nicht um die drohende Staatspleite, die derzeit so heftig in Europa diskutiert wird. Vielmehr besteht in der heutigen Tschechischen Republik eine kleine griechische Minderheit. Sie ging aus Flüchtlingen hervor, die während des griechischen Bürgerkriegs 1946 bis 1949 evakuiert wurden und eine neue Heimat in Mitteleuropa fanden. Katarzyna Kralova ist Griechenland-Expertin an der Karls-Universität in Prag. Ihre Dissertation hat sie zu den deutsch-griechischen Beziehungen nach 1945 geschrieben. Sie hat ein Projekt der Geschichtswerkstatt Europa mit initiiert und betreut, in dem Studenten mit den griechischen Flüchtlingen gesprochen und ihre Geschichten aufgeschrieben haben. Die Ergebnisse sind nun in einem Sammelband erschienen. Marco Zimmermann hat für eine neue Ausgabe unseres Kapitels aus der tschechischen Geschichte mit Katarzyna Kralova gesprochen.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Katarzyna Kralova, Sie sind an der Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Karls-Universität wissenschaftliche Mitarbeiterin. Jetzt gerade haben Sie einen Sammelband über die Griechen in Tschechien bzw. in der Tschechoslowakei herausgegeben. Was genau war das für ein Projekt?
Das war ein Projekt, das eigentlich seit ein paar Jahren schon gelaufen ist. Und wir haben auch daran zusammen mit unseren Studenten gearbeitet, also eine Gruppe von insgesamt etwa 12 Leuten. Und da haben wir hauptsächlich Interviews aufgenommen. Es ging also um Oral History. Und im Rahmen des Projektes haben wir die drei Generationen von den griechischen Flüchtlingen interviewt, die in Zusammenhang mit dem Bürgerkrieg nach Tschechien gekommen sind. Und da haben wir gute 60 Interviews gesammelt, die wir jetzt langsam auf diesem Webportal von Pamjet Naroda stellen und von dem Ganzen ist ein thematisches Buch entstanden, was eigentlich alles das beschreibt, was die griechischen Flüchtlinge in Tschechien oder Tschechoslowakei erlebt haben oder noch auf der Reise und auch noch zu Hause, woran die sich erinnern können.
Wie viele Griechen sind denn in die Tschechoslowakei nach dem Zweiten Weltkrieg gekommen?
Es war eine ziemlich große Gruppe von etwa 12.000 Menschen. Jedoch können wir nicht nur über Griechen sprechen und das haben wir in unserem Buch auch berücksichtigt, weil die Gruppe viel bunter war. Hauptsächlich sind sehr viele Slawomazedonen nach Tschechien gekommen, so gut ein Drittel von der Gruppe waren slawisch sprechende griechische Bürger natürlich, die dann später vielleicht auch nach Jugoslawien gegangen sind und heutzutage sehr oft die oder dessen Kinder in der Republik Mazedonien leben. Sehr großer Anteil von der Gruppe waren Kinder, weil Griechenland und die Kommunistische Partei in Griechenland, also einer von den zwei Gruppen, die in dem Bürgerkrieg gekämpft haben, hat eine Abschiebung von den Kindern organisiert. Und diese Kinder sind dann meistens nach Jugoslawien, Rumänien und besonders auch Tschechien. Und jetzt sage ich explizit Tschechien, weil die meisten Kinder in Tschechien stationiert waren, nicht in der Slowakei. Und die sind auch zum Teil bis heute hier bei uns geblieben.
Wo genau wurden die angesiedelt oder wo genau sind die nach dem Transport gelandet?
nach der Abschiebung von den Sudetendeutschen in Tschechien wurden diese leergemachte Dörfer von den griechischen Flüchtlingen besiedelt. Also meistens sind die nach Nordmähren gekommen. Aber es ist auch so, dass sehr viele von den Kindern eigentlich ohne Eltern hierher gekommen sind. Und viele von denen, also eine gewisse Altersgruppe, ist in Kinderheime geschickt worden. Es gab einige Dutzend davon von Kinderheimen. Und da haben die Kinder die Kindheit auch verbracht.
Wie sind sie denn so aufgenommen worden? Wie hat sich dann später diese Gruppe in die tschechische Gesellschaft integriert?
Also es gab eine Direktive der Kommunistischen Partei Griechenlands, dass diese Leute eigentlich separat leben sollen, deswegen auch die ehemaligen sudetendeutschen Dörfer waren sehr praktisch und dass die eigentlich keinen Kontakt zur tschechischen Bevölkerung haben sollen. Jedoch mit den Jahren hat sich gezeigt, dass die Leute nicht so schnell wieder zurück nach Griechenland kommen werden und da der Bürgerkrieg dann vorbei und für die Kommunistische Partei Griechenlands verloren war, war das klar, dass diese Leute langfristig in den osteuropäischen Ländern bleiben werden. Und da ist auch die Integration angefangen. Und man muss sagen, die Leute haben sich sehr gut und relativ sehr schnell integriert. Soweit wir bei den Interviews festgestellt haben, haben eigentlich alle sehr gute Beziehungen mit den Tschechen. Die haben kaum eine Form von Rassismus erlebt. Wenn dann beschreiben, dass die Zeitzeugen eher so, dass das die Kinderjahre waren, wo die tschechischen Kinder gegen Griechen Sport getrieben haben und da natürlich dann auch böse Wörter gekommen sind, aber nicht unbedingt etwas, was man Rassismus nennen könnte. Also die Beziehungen waren sehr gut, die haben sich sehr gut integriert.
Welches Bewusstsein haben Sie dann hier in der Gesellschaft?
Ich sage ja integriert. Die haben sich definitiv nicht assimiliert. Die haben ihre griechische Identität behalten. Und diese Identität hat sich weiterentwickelt. Das hängt auch damit zusammen, dass die heute sagen, dass die tschechischen Griechen sind. Also das ist eine Selbstbezeichnung, die selbst gewählt haben. Und die eigentlich eine Mischidentität, so wie meisten Migranten haben.
Wie wurde denn dieser Sammelband oder das Projekt, wie wurde das Projekt von der griechischen Gemeinschaft in Tschechien aufgenommen?
Natürlich gab es einige Schwierigkeiten, die sehr viel mit dem eigenen Gedächtnis und mit der Darlegung davon, was die Leute erlebt haben, mit der Offizialisierung sozusagen davon, was die Leute erlebt haben, was ganz üblich bei den Oral History Projekten ist. Das war auch bei uns der Fall. Natürlich gab es Leute, die gesagt haben, wir sind nicht imstande, über die Vergangenheit zu sprechen. Nicht unbedingt deswegen, weil die nicht über die Zeit in Tschechien sprechen wollten, aber weil für die die Zeit des Bürgerkriegs doch so belastend war und weil die so viel Schlimmes erlebt haben, dass die dann heute sagen, es ist noch immer nicht die Zeit, dass ich das überwunden habe und dass ich darüber offen sprechen kann. Aber im Allgemeinen muss ich sagen, dass die Leute sehr offen waren. Unsere Studenten waren begeistert. Das war auch ein sehr schönes Projekt, wie sich die neue Generation mit der alten Generation begegnet und noch mit einer Gruppe von Menschen, die eigentlich eine Minderheit sind, sehr oft aber fließend Tschechisch sprechen oder sogar Tschechisch als erste Sprache oder als Muttersprache verwenden. Die wurden sehr positiv aufgenommen und die haben sehr schöne Zeit verbracht und bleiben mit den Zeitzeugen bis heute im Kontakt. Und ich bin sehr froh, dass das auch menschlich was gebracht hat und nicht nur wissenschaftlich.
Sie haben eben schon gesagt, es gibt so ein Bewusstsein, man sei ein griechischer Tscheche.
tschechischer Grieche.
Ein tschechischer Grieche. Wie versucht denn die griechische Gemeinde hier ihr Erbe zu bewahren? Werden sie vom Staat als Minderheit anerkannt?
Genau, Sie haben es schon erwähnt, die Griechen werden von dem tschechischen Staat als eine Minderheit anerkannt. Die haben ihre Repräsentation mit anderen Minderheiten zusammen in dem Haus der Minderheiten, der hier im Zentrum von Prag den Sitz hat. Und die diskutieren auch sehr viel mit der Regierung. Natürlich ist die Gruppe eher klein im Vergleich mit einigen anderen Minderheiten und sie ist sehr spezifisch. Es wird sich zeigen, ob zu dieser Gruppe, sehr spezifischen Gruppe von den griechischen Flüchtlingen, mit der Zeit auch andere Immigranten aus Griechenland kommen. Die Migrationswelle ist sehr stark in Bezug jetzt auch zu der finanziellen Krise Griechenlands. Selbst, dass sich nach 1989 die Grenzen geöffnet haben, hat natürlich vieles geändert, weil die tschechischen Griechen zu einer Gruppe gehörten, die eigentlich nie Griechenland gesehen haben. Das waren die Flüchtlinge, die das nicht einfach hatten, wieder nach Hause oder in das Land von den Vorahnen zu gehen. Jetzt mit der offenen Grenze, mit Schengen und so weiter, hat sich das wesentlich geändert. Wie gesagt, die Tendenz ist klar, die Migration wird stärker, aber ob die Migration dazu führen wird, dass wir in Tschechien eine größere Gruppe von griechischen Staatsbürgern, die hierher einziehen werden, haben werden, das kann man jetzt schwierig abschätzen.
Soweit Katarzyna Králová über die griechische Minderheit in Tschechien. Das Gespräch führte Marco Zimmermann. Doch nun zur versprochenen Turnübung für die Zunge. Sie hören eine Wiederholung unseres Sprachkurses vom Freitag. Am Mikrofon sind noch einmal Marco Zimmermann sowie Markéta Kachlíková.
Willkommen bei Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. In diesem Jahr wird unter anderem der 150. Jahrestag der Gründung des tschechischen Turnvereins Sokol gefeiert. Ein Thema, das auch aus sprachlicher Hinsicht interessant ist. Was für die Deutschen Turnvater Jan ist, das ist für die Tschechen Miroslav Tiršek. Er war ein prägender Mitbegründer des Vereins im Jahr 1862, aber auch Autor der tschechischen Terminologie im Bereich des Turnens. Der Wortschatz, der vor 150 Jahren von Tiršek und einer linguistischen Kommission erarbeitet wurde, wird zum Großteil bis heute genutzt. Damals entstand eine Reihe von Substantiven, die von Verben abgeleitet wurden. So etwa der Aufschwung,
Výmyk,
der Überschlag,
Přemet,
der Laufschritt,
Poklus,
der Kniefall,
Poklek,
die Kniebeuge,
Podřep.
Aber auch Adverbien wie zum Beispiel beidarmig,
Obouruč,
oder aber etwa grätschbeinig.
Roznožmo.
Die Bezeichnung
Sokol,
auf Deutsch der Falke, wird seit 1864 offiziell gebraucht. Die Inspiration bei der Namenssuche fand man bei den Südslawen, die ihre Helden als Falken bezeichneten. Die Raubvögel symbolisierten Kraft, Geschwindigkeit und einen Ehrenkampf. Das regelmäßige Sokol-Turnfest wurde in Anspielung an die Falken als Zusammenflug
Sled
bezeichnet. Tiršek verfasste nicht nur die Turner-Terminologie, sondern auch die Prinzipien der Sokol-Bewegung, Kraft und Männlichkeit.
Síla a mužnost,
Aktivität und Beharrlichkeit.
Činnost a vytrvalost,
Freiheits- und Vaterlandsliebe.
Láska k volnosti a vlasti,
freiwillige Arbeit und Disziplin.
Dobrovolná práce a kázeň,
sowie brüderliche Beziehung der Mitglieder.
Bratrský vztah členů.
Darüber hinaus formulierte er das Motto der Falken.
Tušme se,
also tummeln wir uns. Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Den Sprachkurs gestaltet hat wie immer Markéta Kachlíková. Und sie ist auch Autorin des folgenden Beitrags. Bohuslav Reinek war einer der bedeutendsten tschechischen Grafiker. Er schrieb aber auch Gedichte. Die Werke des Künstlers, der vor 120 Jahren geboren wurde, durften im Kommunismus während der sogenannten Normalisierung nicht ausgestellt werden. Bohuslav Reinek war als Grafiker ein Autodidakt. Trotzdem erhielt er schon zu Lebzeiten einen Kultstatus. Mehr über die Person und das Schaffen Reineks erfahren Sie von Marketa Kachlikova. Sie hat dazu unter anderem mit dem Kunsthistoriker Pavel Chalupa gesprochen. Sie hören eine Wiederholung aus unserer Sendereihe Kultursalon von Ende vergangenen Jahres.
Bohuslav Reinek wurde 1892 in Petrkov geboren, einem Dorf in der Region der Böhmisch-Mährischen Höhe. Er nahm zwar ein Studium mit technischer Ausrichtung auf, aber schon nach ein paar Wochen verließ er die Universität und wandte sich der Literatur und Malerei zu. Sein Leben hat er überwiegend auf dem Bauernhof seines Vaters im Heimatort Petrkov verbracht. Mehr erzählt der Kunsthistoriker und Autor der Ausstellung Pavel Chalupa.
Bohuslav Reinek war nicht nur ein Dichter und Grafiker, als der er allgemein wahrgenommen wird, sondern vor allem ein Intellektueller. Manchmal wird Reinek als ein Außenseiter betrachtet, der auf dem Land abseits des gesellschaftlichen Lebens gelebt hat. Er wurde durch das Prisma eines Autodidakten gesehen, der außerhalb der Zentren der bildenden Kunst und des literarischen Lebens für sich selbst etwas versucht hat. Reinek stand aber mit den Zentren im Kontakt. Er war mit Josef Čapek und weiteren Vertretern seiner Generation befreundet. Dementsprechend auch seine grafischen und literarischen Werke aus jener Zeit. Er war damals aber vor allem als Übersetzer tätig. Reinek verstand es als seine Mission, die französische und die deutsche Literatur, die er liebte, zu verbreiten. Er sah darin eine neue Hoffnung nach dem grausamen Ersten Weltkrieg von 1914 bis 1918.
Die bedeutendste Leistung Reineks in diesem Bereich waren seine Übersetzungen der Gedichte von Georg Trakl, die die tschechische Poesie wesentlich beeinflusst haben. Kurz vor dem Ersten Weltkrieg begann Reinek, eigene Verse zu schreiben und auch zu malen. Von großer Bedeutung für sein literarisches Schaffen war die Freundschaft mit Josef Florian, dem Besitzer eines katholischen Verlags in der Gegend der Böhmisch-Mährischen Höhe.
Reinek trat zunächst als Dichter vor die Öffentlichkeit. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs knüpfte er Beziehungen zu Josef Florian, dem der Verlag Dobre Dilo in Starajische gehörte. Dieses literarische Umfeld prägte fortan sein Schaffen, sowohl als Dichter als auch als Übersetzer. Er begann sich als Dichter und Übersetzer an einem guten Werk zu beteiligen, und zwar an der Rettung der Welt, wie es Josef Florian verstanden hatte. Reinek schickte seine Gedichte an Zeitschriftenverlage und bot seine Gedichtesammlungen zur Herausgabe an. Er fand allerdings nur bei seinem Freund Josef Florian die nötige Anerkennung. Dieser brachte auch Reineks erste Werke heraus. Später gründete Bohuslav Reinek seinen eigenen Verlag. Die Illustrationen zu seinen Büchern lieferte sein Freund Josef Čapek. Es waren wunderschöne Bücher, die in einer sehr kleinen Auflage von nur 120 Exemplaren erschienen. Bis heute zählen sie zu den schönsten tschechischen Bibliophilien. Sie entstanden in einem Landhaus und sind auch hinsichtlich der Verlagspraxis und der Kultur einzigartig. Es gab eigentlich keinen richtigen Verlag, sondern es war Reinek, der hinter allem stand.
Reinek wird häufig den katholischen Dichtern zugeordnet. Nach Meinung von Pavel Chalupa ist das aber eine ziemlich vereinfachte Darstellung.
Reinek war katholisch, das ist allgemein bekannt. Allerdings würde er sich sehr dagegen wehren, zu den sogenannten katholischen Dichtern gezählt zu werden. Er hat sich von der Generation der katholischen Dichter gewissermaßen distanziert. Er selbst betrachtete sich vor allem als einen Dichter, der unter bestimmten Umständen Katholik war. Er lehnte die äußere Welt, also die Welt der Politik, ab. Er lebte durch sein Schaffen, in seinen Werken und er lebte mit seinen Tieren.
Den Sinn der Kunst suchte Reinek in der Harmonie zwischen seinem Glauben und der natürlichen Weltordnung, einschließlich der Ästhetik der Natur. Die Motive seiner Poesie und seiner Bilder fand er in seiner näheren Umgebung, in der Natur, seiner Heimatregion, sowie in biblischen und religiösen Themen. Dabei ist wichtig, dass er biblische Szenen wie die Kreuzigung Christi in die Umgebung seines Bauernhofs in Petrkov übersiedelt hat.
Reinek hat die beiden Welten, die bildende Kunst und die Literatur, sehr streng getrennt. Ihm zufolge gab es keinerlei Zusammenhang zwischen beiden. Dabei hat er sich aber geirrt. Die beiden Bereiche sind thematisch miteinander verknüpft. Wir haben versucht, sein bildendes und literarisches Werk zu verbinden.
Wie bereits erwähnt, sein Heimatdorf Petrkov war der zentrale Punkt in Reineks Leben. Aber auch dort unter den Dorfbewohnern war er ein Außenseiter.
Reinek war alles andere als ein Bauer. Er war zwar der Besitzer des Bauernhofs, aber nur deshalb, weil er den Hof von seinem Vater geerbt hat. Er arbeitete zwar auf dem Hof, war aber kein Landwirt, sondern ein Intellektueller im besten Sinne des Wortes. Die Bauern aus seiner Umgebung haben ihn daher als Außenseiter angesehen. Seine Lage war nicht einfach. Reinek löste sie dadurch, dass er eine Schafherde kaufte und seine Zeit in der Gesellschaft der Schafe verbrachte. Man sagt sogar, dass er in den 60er Jahren überhaupt nicht ins Dorf ging, sondern nur in dessen Umgebung herumspazierte. Er nahm auch nicht an der Bestattung seiner Frau Suzanne Renaud teil, weil er dort seine Nachbarn getroffen hätte.
Sein geliebtes Petrkov hat Reinek nur ein einziges Mal verlassen. In der Zwischenkriegszeit, als er für 10 Jahre ins französische Grenoble ging. Aus gutem Grund, denn dorthin ist er seiner Ehefrau, der französischen Dichterin Suzanne Renaud, gefolgt.
Diese beiden Menschen haben sich durch die Poesie getroffen. Es ist eine sehr romantische Geschichte. Reinek las 1924 den Erstlingsgedichtband von Suzanne Renaud und verliebte sich dabei in die Dichterin, ohne sie gesehen zu haben. Er fuhr nach Grenoble, spürte sie auf und 2 Jahre später heiratete er sie.
Zehn Jahre lang zwischen 1926 und 1936 lebte die Familie abwechselnd in Petrkov und in Grenoble. In dieser Zeit hat der Dichter damit begonnen, intensiv zu zeichnen, da er sich im fremdsprachigen Ausland der Poesie kaum widmen konnte.
Er konnte gut zeichnen, das wusste er schon aus seiner Realschulzeit. Er zeichnete in der Umgebung von Grenoble, er fuhr in die Provence und zeichnete sehr intensiv. Unweit des Hauses, in dem die Familie Reinek damals lebte, hatte der Kunstsammler Jules Lafauche eine Buchhandlung und Galerie. Er war begeistert von Reineks Zeichnungen und hat alljährlich eine Reinek-Ausstellung veranstaltet. Jedes Jahr wurden alle Zeichnungen verkauft. Bis heute müssen noch hunderte Zeichnungen in den Haushalten in der Dauphiné und der Umgebung vorhanden sein.
Mit Ausnahme seines Aufenthalts in Frankreich hat Reinek allerdings seine Bilder für sich selbst gemalt. Er hat sich nie bemüht, sie öffentlich zu präsentieren. Trotzdem ist in den 60er Jahren ein Kult um seine Person und sein Schaffen entstanden. Dieser Kult überlebte sogar das Verbot durch die Kommunisten und damit die Zeit, in der Reinek weder ausstellen noch publizieren durfte.
Der Kult begann bereits vor dem Zweiten Weltkrieg zu entstehen. Die Ehe des Dichters mit der französischen Dichterin Suzanne Renaud war etwas Besonderes, und zwar nicht nur für die Provinzbewohner in Petrkov, sondern auch für die tschechischen Intellektuellen insgesamt, obwohl die Beziehungen zwischen der Tschechoslowakei und Frankreich vor dem Zweiten Weltkrieg hervorragend waren. Der Kult vertiefte sich dann in den 60er Jahren. Dank dem Tauwetter kamen damals erste Besucher und Bewunderer Reineks nach Petrkov. Es waren meist junge Kunsthistoriker, die sich für sein Werk interessierten. Sie waren sich bewusst, dass sie für Reinek etwas tun müssen. Die erste Ausstellung fand 1965 in Ústí nad Labem statt. Ein Jahr später folgte eine Ausstellung in Prag, die wie eine Entdeckung wirkte, da man bis dahin über Reynek überhaupt nichts wusste. Diese Generation hat demnach einen Kult geschaffen, der gewissermaßen bis heute andauert. Der Kultkünstler Bohuslav Reynek. Sie hörten ein Porträt von Markéta Kachlíková. Und das war's auch schon wieder für heute. Von mir noch der Hinweis, alle Beiträge, die wir senden, können Sie auch noch einmal nachlesen oder anhören. Und zwar auf unseren Webseiten unter www.radio.cz/deutsch. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon verabschiedet sich Till Janzer. Auf Wiederhören und naslyšenou.